Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode setzen wir den Themenblock Falschgeld fort. Wir besprechen das Hörspiel Die Falschmünzer vom Mäuseweg aus der Reihe TKKG. Hallo Heike.
Hallo Marc. Starten wir heute gleich mit den speziellen Fakten. Wir haben es mit der Hörspielfolge 11 zu tun, aus dem Jahr 1982, mal wieder in der Adaption von H.G. Francis. Die Buchvorlage von Stefan Wolf stammt aus dem Jahr 1980 und es handelt sich auch hier um Band 11. Im Klappentext erfahren wir etwas von einer jugendlichen Handtaschenräuberbande, die anstrengungslosen Reichtum anstrebt. Das Ganze entwickelt sich aber erst rasant, als sie sich mit den Falschmünzern vom Mäuseweg zusammentun und mit denen das ganz große Ding planen. Ich muss zugeben, der Klappentext hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe früher ja nie diese Klappentexte gelesen. Und für mich waren die Falschmünzer auch immer eine Fälscherfolge. Die Handtaschenräuber waren für mich immer nur so ein kleiner Nebenhandlungsstrang. Allerdings nehmen die in dem Hörspiel doch relativ viel Raum ein. Insofern passt das schon mit dem Klappentext. Auf dem Titelbild sehen wir Tarzan, der halb versteckt hinter einer Kiste zwei Fälscher bei der Arbeit beobachtet. Diese Szene spielt sich ziemlich am Ende des Hörspiels ab. Und ich muss sagen, dass diesmal die Druckmaschine für mich aussieht wie eine ungefähr 1 Meter breite Schreibmaschine.
Das mit der 1 Meter breiten Schreibmaschine ist aber vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich als Kind hätte nicht gewusst, wie eine Druckmaschine für Falschgeld aussieht. Hätte ich aber gesehen, dass das eine Schreibmaschine ist, wäre mir klar gewesen, aha, da wird was geschrieben.
Das Hörspiel geht ungefähr 40 Minuten und die erzählte Zeit sind 3 Tage.
Die Geschichte startet an einem winterlichen Sonntag im Dezember. Es ist die Vorweihnachtszeit, TKKG haben einen Ausflug gemacht, sie fahren Schlitten fahren und wie Stefan Wolf schreibt, am Affenzahn, das ist die beste Rodelbahn im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Sie sind jetzt an einem kleinen Bahnhof in einem Vorort der Millionenstadt und wollen zu Willi fahren. Der Zug fährt ein, 4 Ledertypen steigen aus und pöbeln zuerst mal TKKG an. Sie sind betrunken. Sie schlagen auch Karl die Brille runter. Das bekommt Tarzan aber nicht mit, denn sonst hätte er ihnen bestimmt seine Meinung gegeigt. Dazu bleibt jetzt aber auch keine Zeit mehr, denn Gabi weiß, der Zug hat nur kurzen Aufenthalt. Die 4 Kinder müssen also rein in den Waggon. Als sie den Zug betreten haben, bleiben sie aber zuerst mal voller Schreck stehen, denn die gesamte Inneneinrichtung ist zerstört. Sitze zerstochen, Lampen zerschlagen. Karl schätzt, der Schaden geht in die Tausende. Tarzan verdächtigt sofort die Ledertypen und die 4 Freunde sind sich einig, wir müssen diesen Vorfall sofort der Bahnpolizei anzeigen, die Typen beschreiben und damit auch klar ist, wir, also TKKG, waren hierfür nicht verantwortlich.
In der nächsten Szene kommen TKKG in der Millionenstadt bei Sauerlich zu Hause an. Zwischenzeitlich waren sie bei der Bahnpolizei, was einige Zeit gedauert hat. Und jetzt möchte Willi wieder seine Eltern besuchen, seinen Schokoladenvorrat aufstocken. Und ich stelle es mir so vor, dass TKKG an diesem Sonntagnachmittag bei Sauerlichs auch noch zum Essen eingeladen sind. Die Kinder wundern sich etwas, denn das Auto von Kommissar Glockner steht vor der Tür. Es wird klar, Herr Glockner ist dienstlich hier. Er muss einen Überfall aufnehmen. Klößchens Mutter, Erna Sauerlich, berichtet nämlich, sie war unterwegs, als plötzlich ein Motorrad, besetzt mit 2 Typen in Lederkleidung, mit vielen Nieten verziert, an ihr vorbeifährt. Einer der beiden Typen springt ab, entreißt ihr die Handtasche und beide brausen davon. Der Schaden beträgt ungefähr 250 D-Mark und die teure Kroko-Leder-Handtasche. Glockner kennt diese Masche. Diese Überfälle haben sich in letzter Zeit gehäuft und die Polizei tappt noch total im Dunkeln, denn durch die Motorradhelme sind die Räuber so gut wie maskiert. Da wirft Erna Sauerlich allerdings ein, der eine Typ hatte keinen Helm auf. Das Gesicht hat sie zwar auch nicht so richtig deutlich gesehen, er habe sich die Hand davor gehalten, aber was sie erkennen konnte, war, dass er rothaarig war und die Stirn voller Sommersprossen hatte. Da schaltet sich jetzt Tarzan ein. Moment mal, Lederkleidung, viele Nieten, rothaarig und Sommersprossen. So einen Typen haben wir doch heute auch schon getroffen. Das könnte doch einer von den Vandalen sein, die wir im Zug getroffen haben. Hier kommt mal wieder Karls Computergedächtnis zum Tragen. Er hat sich die Typen natürlich ganz genau angesehen und kann sie so genau beschreiben, dass Glockner sie praktisch vor seinem Auge sieht und jetzt endlich eine Spur hat und sie zur Fahndung ausschreiben kann.
Nach Aufnahme der Beschreibung fällt Glockner ein 100-Mark-Schein aus seinem Notizbuch. Tarzan hebt ihn auf und erkennt auf den zweiten Blick, es ist Falschgeld. Der Schein hat nämlich kein Wasserzeichen. Glockner bestätigt auch, seit einigen Tagen seien falsche Hunderter in der Millionenstadt im Umlauf. Glockner lobt auch den Druck, die Blüten seien ausgezeichnet. Tarzan kennt sich auch ein bisschen mit der Herstellung von Falschgeld aus. Er weiß nämlich, dass die Hersteller immer dieselben Druckplatten verwenden. Sie müssen also Scheine mit derselben Seriennummer herstellen. Und hier ist es die Seriennummer NE1060279Z. Die Nummer habe ich so oft gelesen und gehört mittlerweile, ich bin mal gespannt, wie lange ich mir die merken kann. Wir haben uns hier dann mal gefragt, kann es diese Seriennummer denn wirklich geben? Das Format ist fast korrekt und entspricht dem von Deutsche Markschein. Es gibt zwei Buchstaben, sieben Ziffern und noch ein Buchstabe. Was hier fehlt, ist die Prüfziffer. Die konnte Stefan Wolf hier aber gar nicht berechnen, denn der Buchstabe E an der zweiten Stelle, den gab es nie bei echten Geldscheinen. Die Nummer hier ist also ausgedacht. Es gibt noch eine zweite Folge von Stefan Wolf in der TKKG-Reihe mit einer explizit genannten Seriennummer. Das ist Terror aus dem Pulverfass. Dort geht es um einen echten 10-Mark-Schein, der im Rahmen eines Gewinnspiels gesucht wird. Die Nummer beginnt mit CP und auch diese Nummer kann es nicht geben, denn C und P können auch nicht an den entsprechenden Stellen vorkommen. Wir glauben, dass Stefan Wolf hier aktiv darauf geachtet hat, Nummern zu verwenden von Scheinen, die es nicht gibt, aber doch irgendwie in der Nähe von echten Seriennummern geblieben ist, denn das Format 271 ist schon sehr auffällig.
Anders bei einer neueren TKKG-Folge, der Unsichtbare, Folge 167. Dort geht es um gefälschte 10-Euro-Banknoten und die Seriennummer auf Euroscheinen folgt dem Muster ein Buchstabe, 10 Ziffern plus nochmal eine Prüfziffer. Und die Seriennummer, die der Autor Tim Wenderoth den gefälschten 10-Euro-Scheinen in dieser Episode verpasst hat, könnte so tatsächlich existieren. Also entweder hat er recherchiert und die Prüfziffer korrekterweise ausgerechnet oder er hat es sich einfach gemacht und einfach in seinen Geldbeutel geguckt und eine existierende Seriennummer für seine potenziellen gefälschten Geldscheine verwendet.
Zurück in der Geschichte erzählt Glockner noch, dass neben dem fehlenden Wasserzeichen es noch ein zweites Merkmal gibt, an dem man diese gefälschten Hunderter erkennen kann. Der Aufdruck, der damals immer auf den Scheinen stand, also wer Banknoten nachmacht oder verfälscht und so weiter, wurde hier nämlich geändert. Die Mindeststrafe ist nämlich nicht, wie damals vorgesehen, 2 Jahre, sondern 1 Jahr. Dann ist Kommissar Glockner fertig, verabschiedet sich und das Essen wird aufgetragen.
In der nächsten Szene sind wir mit Tarzan und Klößchen zurück im Adlernest. Sie hören Gejammer aus dem Nebenzimmer der Räuberhöhle. Als Tarzan nachgucken geht, findet er einen verzweifelten Jürgen Andresen dort vor. Der hat nämlich ein großes Problem. Er hat etwas Wertvolles gefunden und kann es jetzt aber irgendwie nicht auf dem Fundbüro abgeben, weil er heimlich in der Stadt war. Eigentlich hat er Hausarrest und wenn rauskommt, dass er heimlich in der Stadt war, hat er Angst, von der Schule zu fliegen. Ich kann dieses Problem jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, es sei denn, Jürgen Andresen hätte die ganze Woche über Hausarrest. Aber heute, am Sonntag, kann er sowieso nicht aufs Fundbüro. Und wenn er morgen legal wieder in der Stadt wäre, muss er ja niemandem erzählen, wann er dieses wertvolle Gut, was er abgeben will, gefunden hat. Und selbst wenn er das auf dem Fundbüro angibt, wie soll denn der EVD davon Wind bekommen? Selbst wenn irgendwann das Fundbüro anruft und sagt, hier, der Verlierer hat sich gemeldet, komm bitte deinen Finderlohn abholen. Wie und warum sollte dann die Sprache darauf kommen, wann genau dieser Fund erfolgt ist? Aber vielleicht ist Jürgen Andresen einfach so eine ehrliche Haut, dass er es nicht über sich bringt, beim Fundbüro zu lügen, dass er das Geld irgendwie an einem anderen Tag gefunden hat. Tarzan hat allerdings eine ganz pragmatische Lösung. Er bietet an, er könnte morgen zum Fundbüro gehen und den Fund abgeben, möchte allerdings noch wissen, worum es sich denn eigentlich handelt. Es ist ein Bündel 100-Mark-Scheine, nicht in einer Brieftasche, sondern einfach nur so gebündelte Geldscheine. Tarzan wird hellhörig und guckt sich den obersten Schein genau an und oh Wunder, er trägt die Seriennummer NE1060279Z. Klößchen ist geistig anscheinend schon halb im Bett. Er meint, naja, solange das nicht unsere Telefonnummer ist, kann die Seriennummer uns doch egal sein. Dann schaltet er aber und merkt, oh, das ist doch die gleiche Seriennummer wie auf dem Falschgeld, das uns Herr Glockner eben gezeigt hat. Schau doch mal nach dem Nasszeichen, dem Dings da. Tarzan korrigiert, ja, das Wasserzeichen und nein, es ist keins vorhanden. Wir haben hier ein ganzes Bündel Falschgeld gefunden. Tarzan muss jetzt also gleich wieder Kommissar Glockner anrufen und ihm von den 2000 Mark Falschgeld berichten.
Als nächstes kommt eine erste reine Ganoven-Szene. Die vier Ledertypen kommen an ihrer Villa am Stadtrand an, in der sie wohnen. Ihr Chef erwartet sie schon und will wissen, wie die Raubzüge gelaufen sind. Die vier geben an, dass es nicht so erfolgreich war. Sie hätten ein paar Handtaschen geraubt, aber kein Geld. Das glaubt ihnen der Chef nicht. Er besichtigt sie der Lüge, wird auch schon ziemlich wütend. Aber dann sieht er, dass einer seiner Handlanger eine rote Backe hat und will natürlich wissen, warum der so gebeutelt aussieht. Gernot Blasch erzählt ihm, er habe auch noch ein paar Autoantennen knicken wollen. Just auch die vom Briefträger Rickemann, das wird gleich noch relevant. Der wäre aber in der Nähe gewesen, hätte das gesehen und hätte ihn deshalb geohrfeigt. Jetzt wird der Chef richtig wütend, beschimpft seine Leute immer stärker. Sie hätten doch nur Kinderkram im Kopf. Sie sollten mal an was wirklich Wichtiges denken, an den Bankraub, aber da wären sie ja zu blöde und dann schmeißt er sie raus. Über den Bankraub erfahren wir hier jetzt noch nichts Konkretes, aber um in der Terminologie der TKKG-Folgen zu bleiben, es wird sich später herausstellen, es ist ein Bankraub mit Supertrick.
Die nächste Szene spielt Montagmorgen. Wir sind mit Gabi auf dem Weg zur Schule. Außerdem treffen wir den bereits erwähnten Briefträger Rickemann wieder. Gabi beobachtet nämlich von Weitem, wie dieser überfallen wird. Das Ganze passiert wieder nach dem bekannten Modus operandi. Ein Motorrad, besetzt mit zwei Ledertypen, fährt an ihm vorbei. Einer springt schnell ab, entreißt ihm seine Tasche mit den Briefen, stößt ihn um und die beiden brausen auf ihrem Motorrad davon. Gabi eilt Briefträger Rickemann nun zur Hilfe, der von seinem Sturz noch ganz benommen scheint. Und sie fragt, ob die beiden Ledertypen denn jetzt viel Geld erbeutet hätten. Er sei doch auch der Geldbriefträger. Aber Rickemann erwidert, nein, er habe heute nur 3 Postanweisungen eigentlich. Und das Geld, das er den Empfängern an der Haustür ausbezahlen wollte, das habe er nicht in der Tasche mit den Briefen, sondern in seiner Brieftasche gehabt. Und die hätte er noch. Die haben die Ledertypen nämlich nicht erbeutet. Postanweisungen waren damals eine feine Sache. Man konnte nämlich einfach zu einer Postfiliale gehen, dort Bargeld einzahlen und damit den Auftrag geben, dass ein Briefträger irgendwo in Deutschland oder möglicherweise auch im Ausland dem Empfänger das eingezahlte Geld bis an die Haustür bringt und dort wieder ausbezahlt. Der Service der Postanweisung wurde von der Deutschen Post allerdings vor einigen Jahren schon eingestellt. Da man auch Bargeld nicht in Briefen verschicken darf, beziehungsweise wenn man das tut, dann tut man das auf eigenes Risiko, das ist nie versichert. Wenn der Brief also nicht ankommt, dann hat man Pech gehabt. Ist die einzige Möglichkeit, wie man Bargeld noch direkt an den Empfänger verschicken kann, das Einschreiben wert. Damit kann man Bargeld bis zu 100 Euro heutzutage noch versichern. Ansonsten, wenn man Geld verschicken will, ist die Methode der Wahl heutzutage eher eine Banküberweisung, Western Union oder PayPal. Das hat aber alles den Nachteil, dass man damit nicht wirklich Bargeld direkt bis vor die Haustür gebracht kriegt, sondern muss immer noch bis zum Geldautomaten gehen. Und die Postanweisung war praktisch so, als ob der Geldautomat zu mir nach Hause kommt. Was die Ledertypen mit diesem Überfall bezweckt haben, bleibt unklar. Ob es ein Racheakt an Briefträger Rickemann war, weil wir vorher schon erfahren haben, der hatte gestern sowieso schon Ärger mit den Ledertypen wegen der geknickten Autoantenne. Oder ob die Ledertypen darauf spekulieren, dass möglicherweise eben doch Bargeld in den Briefen verschickt wird, dass sie jetzt so einfach abgreifen können, das bleibt unklar. Gabi möchte auf jeden Fall jetzt schnell die Polizei verständigen. Sie spekuliert darauf, dass sie in einem Geschäft telefonieren kann. Das kam mir erstmal wieder ungewöhnlich vor, denn wir wissen, Gabi ist auf dem Schulweg. Ich habe mir also vorgestellt, es ist vor 8 Uhr und habe mich gefragt, welches Geschäft hat denn da überhaupt schon auf? Aber das Buch erhält uns, TKKG hat an diesem Tag die ersten beiden Stunden frei. Somit befindet sich Gabi wahrscheinlich nach 9 Uhr auf dem Schulweg und damit haben die Geschäfte bestimmt schon auf. Wie viel Uhr es jetzt genau ist, das hängt wahrscheinlich davon ab, wann denn der Unterricht in der Internatsschule startet. Das ist von Schule zu Schule ja unterschiedlich. Mein Unterricht hat zum Beispiel um 7:45 angefangen. Das heißt, die dritte Stunde wäre 9:35 losgegangen. Marc, bei dir war es ja ein bisschen früher.
Ja, stimmt. Bei uns ging es früher los. Unser Unterrichtsbeginn war 7:30 Uhr. 9:05 Uhr bis 9:20 Uhr war dann die erste große Pause. Und um 9:20 Uhr hätte dann die dritte Stunde begonnen. Ich würde also auch sagen, Gabi, die auf dem Rad unterwegs ist, wer weiß, wie weit sie noch fahren muss. Es ist also irgendwo kurz vor oder kurz nach 9. Gabi fährt dann mit dem Rad ins Internat und sie kommt noch während der, ich vermute, großen Pause an. Sie erzählt ihren Freunden vom TKG, was passiert ist. Tarzan fasst nochmal zusammen, was sie jetzt über die Ledertypen wissen oder vermuten. Diese überfallen also Briefträger. Es ist auch die Rede von Geldboten. Ich weiß nicht, ob damit noch ein anderer Überfall gemeint ist. Sie rauben Handtaschen und zerstören Waggons der Bundesbahn. Man müsse derer doch endlich mal habhaft werden. Tarzan schlägt vor, man könne doch am Nachmittag mal offenen Auges durch die Millionenstadt fahren. Immerhin wisse man ja, wie diese Typen aussehen. Karl findet den Plan jetzt nicht so prickelnd, denn die Chancen sind doch sehr gering, zufällig auf diese Leute zu stoßen. Aber Tarzan wischt das weg und meint, Kommissar Zufall hätte ihnen doch schon oft geholfen. Ob er, Karl, denn keinen Bock hätte? Da rudert Karl zurück und ist natürlich auch dabei. Da sie ja nicht wissen, wo die Ledertypen als nächstes zuschlagen werden und auch nicht, wo sie wohnen, ist ein Ort in der Stadt so gut wie der andere. Und Tarzan möchte das Ganze dann verbinden mit dem Gloria-Kino, also den Ort, wo Jürgen Andresen das Bündel Falschgeld gefunden hat. Sie haben also jetzt vor, am Nachmittag dort mal hinzufahren und Ausschau zu halten, ob sie vielleicht jemanden sehen, der so aussieht, als ob er gerade etwas sucht, was er verloren hat. Der Plan wird von allen angenommen.
Ich bin jetzt hier allerdings auch eher bei Willi, der einwirft, ja, wenn die Fälscher doch im Geld schwimmen, dann tun ihnen 2000 Mark mehr oder weniger auch nicht weh. Ob die überhaupt nach dem Geld suchen, ist doch mehr als fraglich. Und auch ich sehe die Chance, da irgendjemanden zu beobachten, als eher gering an. Während TKKG jetzt also am Vormittag ihren Unterricht noch in der Schule absitzen müssen, wenden wir uns wieder den Ledertypen zu. Die haben ihre erbeutete Tasche voller Briefe von Briefträger Rickemann mittlerweile in ihren Unterschlupf gebracht, wühlen darin herum und amüsieren sich über den Inhalt der Briefe. Kowalski kommt dazu, regt sich mal wieder auf, was das denn jetzt schon wieder für ein Kinderkram ist, was man denn davon haben könnte, irgendwelche wertlosen Briefe zu erbeuten. Er greift allerdings auch wahllos in den Stapel, schlitzt einen Brief auf und seine Augen werden immer größer. Er hat nämlich den Volltreffer gelandet. In dem Brief, den er sich da zufällig rausgeangelt hat, möchte nämlich ein gewisser Göbel Kontakt mit einem Leihkauf aufnehmen. Er fragt, warum der denn nicht ans Telefon geht, und da er ansonsten keine andere Möglichkeit sieht, Kontakt aufzunehmen, hat er jetzt einen Brief geschrieben. Es kommt raus, dass Göbel wohl ein Geldfälscher ist, der ankündigt, dass eine neue Charge Falschgeld im Nennwert von 1 Million fertig ist und dass Leihkauf, vermutlich sein Hehler, das Geld doch bitte abnehmen möge, wie üblich zu einem Fünftel des Nennwerts. Die Ledertypen stellen jetzt stellvertretend für den Hörer die Frage, hä, was ist denn das für ein Quatsch, warum verkauft er eine Mark für 20 Pfennig? Aber Kowalski kann ihn aufklären, ja, Falschgeld unter die Leute zu bringen ist ein mühseliges und auch gefährliches Geschäft. Dafür gibt es Spezialisten, die machen das üblicherweise im Ausland, wo harte deutsche Währung heiß begehrt ist. Aber Kowalski wittert hier auch seine Chance. Er pfeift also seine Handlanger zurück. Sie sollen ab sofort keine Handtaschen mehr rauben und keine kleinen Kinder anpöbeln. Sie würden jetzt in das ganz große Geschäft einsteigen. Was genau er vorhat, wird hier noch nicht ganz klar. Ich habe immer gedacht, er würde jetzt mit seinem Wissen aus diesem Brief Leihkauf bzw. Göbel erpressen, dass er von dem Ertrag dieser Fälscherei auch irgendwie was abhaben will.
Ich dachte hier auch immer zuerst an Erpressung. Im Buch erhalten wir hier noch einige Informationen, die das Ganze klarer machen. Zum einen, Kowalski telefoniert zuerst mit Leihkauf, der ist aber vor ein paar Tagen gestorben, sprich er spricht nur mit seiner Witwe. Deswegen hat er sich auch bei Göbel nicht gemeldet. Dann telefoniert Kowalski mit Göbel, aber auch ihn erpresst er nicht, sondern aus irgendwelchen Gründen fasst er sofort Vertrauen und erzählt ihm schon halb seinen tollen Plan mit dem Bankraub mit Supertrick. Und später treffen sich die beiden ja und die Banden verbünden sich. In Stefan Wolfs Geschichte ist also hier recht schnell klar, dass es nicht um Erpressung geht. Das bleibt im Hörspiel viel länger unklar, denn da erfahren wir erst in den letzten beiden Szenen, was Kowalski eigentlich mit den Falschmünzern jetzt zu tun hat und was der Trick an seinem Bankraub eigentlich sein soll. In der Szene fällt auch der Satz der Folge für mich. Jetzt werden keine kleinen Kinder mehr angepöpelt. Ich habe das früher nie verstanden, wen er jetzt damit referenziert. Aber ganz klar, die einzigen, die hier angepöbelt wurden in der Folge, waren bis jetzt der TKKG. Das heißt, Kowalski sieht Tarzan als kleines Kind an. Ich glaube, das wird dem nicht besonders gut gefallen. In der nächsten Szene sind wir jetzt am Nachmittag mit TKKG vor besagtem Gloria-Kino. Sie albern zuerst ein bisschen rum, bis Tarzan alle zur Ordnung ruft. Dann blicken sie sich aufmerksam auf den Platz um, können aber niemanden entdecken, der gerade so aussieht, als ob er etwas suche, was er vielleicht verloren habe. Sie sehen aber einen Kiosk und die Besitzerin hat einen sehr guten Überblick über den Vorplatz des Kinos. Diese Frau befragen sie jetzt und die kann ihnen wirklich erzählen, am selben Tag, ich vermute am Vormittag, war ein Mann da, der langsam umhergeschlendert ist, immer mit dem Blick auf den Boden gerichtet. Er hat wohl etwas verloren. Tarzan bittet jetzt um eine Beschreibung, die bekommt er auch, aber das ist gar nicht mehr so wichtig, denn gerade als die Frau geendet hat, kommt der Mann, wie er hier geheimnisvoll beschrieben wird, der Mann im Kamelhaarmantel, aus dem Mäuseweg zurück. Tarzan entscheidet sich spontan, ihn anzusprechen, denn er hat sich eine List überlegt.
Der Begriff Kamelhaarmantel fällt in einigen Hörspielen öfters mal. Ich konnte mir darunter nie was vorstellen. Ist das irgendwie was Fellartiges, Zotteliges oder was macht einen Kamelhaarmantel aus? Ich habe jetzt mal eine kurze Bildersuche durchgeführt und man bekommt Bilder von beige bis hellbraunen, ganz normal für mich aussehenden Mänteln. Offensichtlich sind die allerdings nicht aus Schafwolle gewebt, sondern eben aus Kamelhaar. Und was ich rausgefunden habe, ist, dass Kamelhaar deshalb so exklusiv und deshalb auch teuer ist, weil Kamele eben nicht wie Schafe geschoren werden, sondern nur beim Fellwechsel die Unterwolle ausgekämmt wird. Damit ist die Gewinnung von Kamelhaar sehr aufwendig und das entstandene Material eben recht exklusiv. Das würde auch erklären, dass die Kioskbesitzerin erwähnt, das Gesicht würde gar nicht so richtig dazu passen, denn dieser exklusive, teure, luxuriöse Kamelhaarmantel und das beschriebene Nussknackergesicht passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Tarzan geht jedenfalls jetzt auf diesen Typen zu und spricht ihn an, ob er denn irgendwas verloren habe. Denn es könnte ja sein, dass Tarzan es gefunden hätte. Im Gespräch ergibt sich, dass der Mann tatsächlich ein Bündel 100-Markscheine vermisst, insgesamt 20 Stück. Und Tarzan behauptet, er hätte das Geld gestern gefunden und im Fundbüro am Rathaus abgegeben. Er würde ja jetzt gerne mit dem Mann mitkommen, um sich seinen Finderlohn abzuholen, aber er sei schon viel zu spät dran für die Klavierstunde. Der Mann möge doch bitte alleine zum Rathaus gehen und seinen Finderlohn dort deponieren.
Als Tarzan aus dem Blickfeld des Mannes verschwunden ist, sucht er sofort die nächste Telefonzelle und ruft Kommissar Glockner an. Seine List besteht nämlich darin, dass er hofft, dass der Mann im Kamelhaarmantel jetzt beim Fundbüro auftauchen wird, um seine 2000 Mark abzuholen und Kommissar Glockner könne ihn dann dort erwarten und verhaften. Allerdings ist der Mann zu schlau, denn er ruft zuerst im Fundbüro an und erhält wahrheitsgemäß die Aussage, niemand habe 2000 Mark abgegeben, denn sein Anruf kommt, bevor Kommissar Glockner den Leiter des Fundbüros verständigen konnte. Trotzdem fand ich den Plan von Tarzan hier echt pfiffig. Die vier vom TKKG sollen jetzt allerdings zu Kommissar Glockner ins Polizeipräsidium kommen, denn er möchte, dass sie die Verbrecherkartei durchschauen, zumindest die einschlägig Vorbestraften. Klößchen findet das total super, denn das wollte er schon immer mal machen. Der Rest der Szene ist sehr lehrreich. Tarzan möchte nämlich wissen, wie man denn Falschgeld von echtem Geld unterscheiden könne. Es wäre ja nicht immer ein Fälscher am Werk, der den Text nach eigenem Gusto ändert. Und Kommissar Glockner erklärt ihm dann, man müsse bei deutschen Geldscheinen auf den Sicherheitsfaden achten, der im Papier eingenäht ist, und natürlich aufs Wasserzeichen. Im Buch erhalten wir hier noch weitere Informationen. Da zieht Stefan Wolf nämlich auch noch den Vergleich zum amerikanischen Dollar, der damals im Zweifarbendruck nur hergestellt wurde und generell ohne Wasserzeichen. Und es ist auch die Rede davon, dass es schon Falschgeld in der Millionenstadt gegeben hat, bei der das Wasserzeichen sogar aufgemalt gewesen wäre. Das ist aber bei den aktuellen 100er Scheinen nicht der Fall. Auch erfahren wir, warum der Text denn eigentlich geändert wurde, denn das ist doch sehr auffällig. Der Fälscher, in dem Fall der Graveur, sieht sich nämlich als Künstler. Und als Künstler wollte er seinen gefälschten 100-Mark-Schein eine persönliche Note geben und der gefälschte Text ist für ihn so eine Art Signatur. Stefan Wolf hat jetzt aber nicht geschrieben, was seine Komplizen davon halten. Wir erfahren auch noch, wie verbreitet Falschgeld im letzten Jahr war. Einige tausend Fälle und eingezogen wurde Falschgeld im Nennwert von fast 3 Millionen Mark. Karl möchte dann noch wissen, ob es denn möglich sei, Geld so perfekt nachzumachen, dass man es nicht von echtem unterscheiden könne. Kommissar Glockner bestätigt das, schränkt aber auch gleich ein. Die Maschinen wären so teuer, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnen würde, denn man würde die Fälscher sowieso irgendwann verhaften. Ich habe das dann immer so verstanden, so viel Falschgeld können sie also gar nicht herstellen, damit sich die Anschaffungskosten amortisieren. Währenddessen hat Karl dann auch die Verbrecherkartei weiter durchgeschaut und hat den Mann im Kamelhaarmantel gefunden. Er heißt Ferdinand Marker, ist vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und kann das Papier und die Druckmaschinen besorgen. Und damit ist die Polizei jetzt einen großen Schritt weiter, denn durch die Hilfe von TKKG haben sie jetzt einen ersten Ermittlungsansatz.
Mittlerweile ist der Nachmittag vergangen, es ist auch schon wieder dunkel geworden, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Tarzan und Klößchen machen sich auf den Heimweg ins Internat. Plötzlich werden sie von einem Motorrad überholt und Tarzan erkennt einen der Ledertypen, den sie ja jetzt schon länger auf dem Kieker haben. Woran er ihn erkennt, wird nicht explizit erwähnt, aber wir wissen ja schon, dass die Ledertypen nicht unbedingt so viel davon halten, einen Helm zu tragen. Also möglicherweise ist der hier jetzt auch wieder oben ohne unterwegs. Tarzan möchte das Motorrad verfolgen, muss dazu natürlich Gas geben und weist Klößchen an, wenn er nicht nachkommt, dann würden sie sich später im Internat treffen. Allerdings währt die Verfolgungsjagd nicht besonders lange. Ein paar hundert Meter weiter biegt das Motorrad schon in eine Einfahrt ein und Klößchen kann langsam hinterherkommen. Tarzan macht sich auf zur nächsten Telefonzelle, um die Polizei darüber zu informieren, wo die Ledertypen ihren Unterschlupf haben, und Klößchen soll derweil die Einfahrt im Auge behalten.
Das Haus sieht ziemlich unbewohnt aus. Kommissar Glockner kommt eine Zeit später. Die Polizisten durchsuchen das Haus und es ist wirklich niemand mehr da. Aber sie können auch Spuren finden. Es sieht so aus, als ob die Handtaschenräuber da gehaust hätten, wie gesagt wird. Klößchen gibt dann noch zu, dass er das Haus nicht die ganze Zeit im Blickfeld gehabt hat. Es wäre so kalt gewesen, da wäre er kurz in einen Hauseingang verschwunden. Was Kommissar Glockner aber gar nicht so schlimm findet, denn Klößchen hätte an dem Aufbruch des Ledertyps sowieso nichts ändern können. Dann hat plötzlich Tarzan auch mal Hunger. Er möchte nämlich Adventsstollen essen, den Frau Glockner gebacken hat. Und deshalb fahren er und Willi jetzt doch wieder zu Glockners zurück und eben nicht weiter ins Internat.
Die Szene bei Glockners ist auch nur relativ kurz. Die einzige neue Information, die wir erhalten, ist, dass Glockner, der auf dem Rückweg noch mal kurz im Präsidium vorbeigefahren ist, herausgefunden hat, wem das Haus gehört, das sie gerade durchsucht haben. Es gehört nämlich einem gewissen vorbestraften Vogt, der es einem Mithäftling namens Edwin Kowalske vermietet hat. Dieser Kowalske hätte allerdings durchblicken lassen, dass er heute schon wieder ausziehen will. Die Polizei kam also knapp zu spät, hat jetzt aber auch mit Kowalske wieder einen neuen Namen und eine neue Spur. Tarzan mutmaßt jetzt, dass Kowalske wohl etwas mit den Ledertypen zu tun hat, denn die Spuren legen ja nahe, dass die Handtaschenräuber in diesem Haus auch ihren Stützpunkt hatten.
Am nächsten Tag, es ist mittlerweile Dienstag, wohl nach der Schule, gehen Tarzan und Gabi zur Wertbankfiliale. Tarzan möchte Geld abheben von seinem Sparkonto für die Weihnachtseinkäufe. Das ist das Konto, auf dem er auch die Belohnungen eingezahlt hat, die TKKG-Bande für frühere Fälle bekommen haben. Als die beiden die Bank verlassen, steht plötzlich Ferdinand Marker vor ihnen. Er sieht ziemlich wütend aus, er beschimpft auch Tarzan und beschuldigt ihn, dieser, also Tarzan, habe sich mit Marker einen Jux erlaubt. Er habe ihn zum Fundbüro schicken wollen, obwohl er das Geld doch selber behalten hätte. Tarzan tut ganz unschuldig, aber noch bevor er viel sagen kann, versucht Marker, ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Da ist er natürlich beim TKKG-Häuptling an den Falschen geraten. Der hat in dieser Zeit den braunen Judo-Gürtel und er kann, wie er im Hörspiel sagt, diesen Grobian auch mit wenigen Griffen auf die Matte schicken. Marker allerdings tickt jetzt völlig aus, er zieht eine Waffe hervor und Tarzan und Gabi rennen in die Wertbankfiliale. Das finde ich einen guten Move, denn Marker wird hoffentlich nicht so blöde sein, mit einer gezückten Waffe in eine Bankfiliale reinzugehen. So verrückt ist er wirklich nicht, denn er dreht sich um, geht weg und fährt mit seinem Wagen davon.
Wie der weitere Tag verläuft, erfahren wir nicht. Wir können davon ausgehen, dass Tarzan wahrscheinlich mal wieder Kommissar Glockner von dieser Begegnung verständigt und danach wahrscheinlich doch seine Weihnachtseinkäufe tätigt. In der nächsten Szene, spät abends, sind wir jedenfalls wieder im Adlernest. Tarzan und Willi liegen schon im Bett, aber die Begegnung mit Marker lässt Tarzan nicht los. Jetzt hat er einen Geistesblitz und denkt, wenn Marker vor der Wertbankfiliale rumgelungert hat, vielleicht wollte er die auskundschaften, weil er sein Falschgeld da eintauschen will. Das finde ich jetzt nicht besonders überzeugend. Wenn ich Falschgeld loswerden wollte, wäre, glaube ich, eine Bank so ziemlich die letzte Stelle, wo ich das versuchen würde. Da ist die Expertise doch am größten, dass die Fälschung auffällt. Trotzdem meint Tarzan, dass er den netten Direktor der Bank auf jeden Fall warnen muss Und wie es bei Tarzan immer so ist, das kann natürlich nicht bis morgen warten, sondern er muss jetzt sofort sich aufmachen in die Besenkammer, die Telefonzelle des Internats und den Direktor heute Abend noch anrufen.
In der Szene gibt es zwei nette Geräusche. Zum einen, Tarzan zieht sich wohl eine Trainingsjacke an, man hört nämlich einen Reißverschluss, den er schließt. Und zum anderen auf dem Weg zur Besenkammer werden ein paar Türen geöffnet. Ich höre Windgeräusche und auch Geräusche von Füßen, die über Schnee laufen. Man könnte hier also den Eindruck bekommen, dass sich die Besenkammer irgendwo außerhalb des Gebäudes befindet. Wenn Tarzan und Willi aus dem Internat nachts ausbüchsen, dann tun sie das ja immer über die Strickleiter und das Flurfenster. Das heißt, die Besenkammer kann nicht einfach in Richtung Paukergrün sein, also in Richtung von Internatsmauer, sondern man muss sich das hier dann wohl so vorstellen, dass es in einem Innenhof ist, dass also das Gebäude, in dem Tarzan und Willi schlafen, so eine Art geschlossenes Rechteck ist. Da ich aber immer dachte, dass sich die Besenkammer im Haus und im Erdgeschoss befindet, habe ich hier mal im Buch nachgeschaut. Und da ist es wirklich so, Tarzan zieht sich nämlich eigentlich nur einen Bademantel an und Pantoffel. Also ich vermute, dass er damit nicht rausgeht in den Schnee. Und er geht wirklich auch nur runter ins Parterre und die Besenkammer ist inhäusig. Dennoch finde ich das mit den Schneegeräuschen hier eigentlich durchaus passend. Denn ich habe den Eindruck, dass in der gesamten Folge, immer wenn TKKG sich irgendwo hinbegeben, Schneegeräusche unterlegt sind. Insofern ist es nur konsequent, wenn man das hier jetzt auch gemacht hat.
Wo auch immer sich die Besenkammer befindet, in meiner Vorstellung ist es auch irgendwo auf dem Flur zwischen den Klassenräumen im Erdgeschoss. Tarzan ruft jetzt jedenfalls bei Bankdirektor Hene an. Der hört sich die Warnung relativ amüsiert an und meint, naja, der Kassierer passt schon auf, also mit Falschgeld würde er in seiner Filiale wahrscheinlich eher keine Probleme haben. Dann entschuldigt er sich kurz, denn es hat an der Tür geläutet. Und wir werden jetzt akustisch Zeuge eines Überfalls. Direktor Hene wird entführt.
Tarzan verständigt natürlich sofort telefonisch die Polizei. Aber nachdem er diese Action am Telefon gehört hat, möchte er natürlich bei der Action auch dabei sein. Er und Willi büchsen also mal wieder aus dem Internat aus. Da der Ausflug aber nicht geplant war, konnten sie die Räder nicht außerhalb der Internatsmauern verstecken, denn der Fahrradkeller wird abends vom Hausmeister immer abgesperrt. Das heißt, sie müssen laufen. Tarzan hat derweil auch überlegt, wo sie eigentlich hinwollen. Zur Bank möchte er nicht, da wird wohl die Polizei auf die Verbrecher warten. Aber er weiß, dass um den Tresor der Bank zu öffnen, man zwei Schlüssel braucht. Einen Schlüssel hat Direktor Hene und den zweiten Schlüssel hat die Prokuristin Frau Göttling. Und er weiß, wo diese wohnt. Er entscheidet dann also, dass er und Willi zu Frau Göttling rennen. Sie hoffen, dass sie noch rechtzeitig kommen, sodass sie verhindern können, dass die Prokuristin auch entführt wird. Sie kommen bei dem Haus an. Tarzan tadelt Willi noch, nachdem sie sich versteckt haben. Er solle doch bitte nicht so laut atmen. Aber dann öffnet sich die Tür des Hauses und die Verbrecher treten heraus. Sie haben Frau Göttling betäubt. Tarzan und Willi sind also zu spät gekommen. Sie können allerdings ein kleines Gespräch zwischen den Ganoven belauschen. Der Oberganove will ich ihn mal nennen. Ich vermute, es ist Göbel. Es muss einer der Falschmünzer sein. Von der Stimme her glaube ich nicht, dass es Marker ist, aber das kann ich nicht so genau erkennen. Der verteilt auf jeden Fall die Arbeit. Plasch und ein anderer Komplize sollen zusammen mit dem Direktor und der Prokuristin in den Mäuseweg fahren und dort warten. Und der Oberganove und Kowalske wollen zur Wertbank. Die Namen Plasch und Kowalske, die kennen wir ja schon aus dem Fortlauf des Hörspiels. Das sind ja die Handtaschenräuber. Das heißt, hier erfahren wir jetzt erst, dass sich Handtaschenräuber und Falschmünzer zusammengetan haben und gemeinsam ein Verbrechen durchführen wollen. Tarzan will immer noch nicht zur Bank, denn der Mäuseweg ist gerade um die Ecke. Deswegen begeben sich er und Willi jetzt dorthin.
Tarzan und Klößin sind ja zu Fuß unterwegs, während die Gangster ein Auto haben. Das heißt, die beiden kommen verspätet im Mäuseweg an. Allerdings sieht Tarzan frische Reifenspuren im Schnee und sie entdecken ein Auto, dessen Motorhaube noch warm ist. Das zugehörige Haus, wo das Auto steht, da steckt zufälligerweise sogar der Schlüssel in der Kellertür. Und Tarzan will natürlich nachsehen, was er da vorfindet. Er und Willi betreten also dieses Haus und finden sich mitten in einer Fälscherwerkstatt wieder.
Stefan Nolf hat das sehr ausführlich beschrieben. Wir erfahren, dass es sich um eine Klein-Offset-Druckmaschine handelt, die hier auch läuft. Also die Falschmünzer drücken fröhlich weiter Falschgeld, obwohl sie doch schon 1 Million haben, die sie noch nicht an den Mann haben bringen können. Die Fälscher haben auch einen Schneidetisch, auf dem sie die Bögen dann so zurechtschneiden, dass es die Größe von 100-Mark-Scheinen hat. Und das fand ich ganz interessant, eine Alterungsmatte. Dort werden nämlich die ausgeschnittenen 100-Mark-Scheine draufgeworfen und die Verbrecher springen mit dreckigen Schuhen darauf rum. Denn die Scheine sind laut Aufdruck im Jahr 1970 gedruckt worden, müssen also schon alt aussehen oder zumindest lange im Umlauf befindlich, denn wir befinden uns im Buchjahr 1980, das heißt, man kann ja keine druckfrischen Scheine in dieser großen Menge einer Million, das wären ja 10.000 Scheine, an den Mann bringen.
Dass die Fälscher schon wieder bei der Arbeit sind und die eine Million, die sie produziert haben, damit anscheinend den Hals noch nicht vollkriegen, kann man auch verstehen. Die Bande hat sich ja mittlerweile stark vergrößert. Und wenn alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, dann muss der Kuchen natürlich größer werden. Tarzan schickt Willi nun zur nächsten Telefonzelle, er soll mal wieder die Polizei verständigen, während Tarzan auf die Ganoven aufpassen will. Und damit die ihm nicht durch die Lappen gehen können, soll Willi die Tür von außen zusperren. Das ist jetzt im Prinzip auch die Szene vom Cover. Tarzan beobachtet die beiden Fälscher bei der Arbeit. Die haben jedoch mittlerweile auch mitgekriegt, huch, hier wird es doch irgendwie so empfindlich kalt und irgendwie zieht's auch. Da muss einer die Tür geöffnet haben. Sie entdecken Tarzan. Das ist allerdings kein Problem, denn mit seinen Judo-Tricks legt er die beiden Ganoven schnell aufs Kreuz. Und als Kommissar Glockner eintrifft, braucht er die beiden nur noch einzusammeln und zu verhaften. Der Rest der Bande wurde mittlerweile bei der Wertbank auch schon in Gewahrsam genommen. Kommissar Glockner erklärt uns jetzt endlich, was es mit dem Bankraub mit Supertrick von Kowalske auf sich hat. Der Plan sah nämlich vor, dass Kowalske in die Bank einbricht, dort das Geld stiehlt, aber stattdessen sein Falschgeld dort hinterlässt. Es soll also auf den ersten Blick so aussehen, als ob überhaupt nichts gestohlen worden wäre. Dann wollte er den Bankdirektor und die Prokuristin freilassen, Gewissensbisse heucheln und so tun, als ob er den Bankraub gar nicht so gemeint hatte und sozusagen Rücktritt von der Tat vortäuschen. Und das Ganze, um eine Fahndung nach ihm zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dass die beiden Banden, also die Handtaschenräuber von Kowalske und die Geldfälscher von Göbel, jetzt hinter Schloss und Riegel sitzen, ist mal wieder nur TKKG zu verdanken. Und Glockner meint, man müsste ihnen so langsam einen Orden verleihen. Klößchen bittet darum, seinen Orden doch bitte in Form von Schokolade auszuteilen. Es gibt den Abschlusslacher und damit endet die Geschichte.
Kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Tarzan ist in dieser Geschichte eindeutig der Hauptakteur. Das merkt man auch daran, wie viel er spricht. Es sind nämlich über 1600 Worte im Hörspiel. Er entwickelt die List, um Marker ins Fundbüro zu locken, auch wenn sie schlussendlich nicht aufgeht. Er erkennt den Ledertyp auf dem Motorrad beim Umzug aus ihrer Villa. Ihm fällt auf, dass Marker höchstwahrscheinlich etwas an der Wertbank vorbereitet. Und nur deshalb kann er am Telefon den Überfall mit Direktor Hähne miterleben. Und schlussendlich hält er auch ein paar der Falschmünzer bzw. der Handtaschenräuber fest, bis die Polizei kommt. Klößchen spricht etwas über 500 Worte. Er ruft zum Schluss auch die Polizei an, ist aber ansonsten bei vielen Szenen mit Tarzan dabei. Ich würde sagen, er ist eher ein höherer Vertreter. Karl hat leider einen sehr kleinen Sprechanteil hier. Er spricht ungefähr ein Zehntel von Tarzan. Er kann zumindest sein Gedächtnis einbringen. Er kann Kommissar Glockner die vier Vandalen genau beschreiben. Und er erkennt auch Marker in der Verbrecherkartei. Gabi spricht ein bisschen mehr als Karl. Sie hilft später auch Rickemann nach dem Überfall. Aber so etwas wirklich Fallrelevantes zur Verhaftung der Banden ist uns nicht aufgefallen.
In dieser Folge muss man bei der Fallrelevanz allerdings auch noch die Polizei mit erwähnen. Denn auch wenn Tarzan mal wieder der Hauptakteur ist und eigentlich dafür bekannt ist, dass er am liebsten alles selber macht, hat er hier doch ungewöhnlich viel Interaktionen mit der Polizei. Das fängt schon damit an, dass er gleich am Anfang die Ledertypen bei der Bahnpolizei anzeigt. Dann gibt es allein 4 physische Treffen mit Kommissar Glockner, als dieser den Überfall auf Erna Sauerlich aufnimmt. Dann auf dem Polizeipräsidium nach dem fehlgeschlagenen Fundbüro-Trick, als die Polizei den Unterschlupf der Handtaschenräuber durchsucht und am Ende natürlich nochmal zur Verhaftung. Und außerdem telefoniert Tarzan noch mindestens 4, wahrscheinlich eher 5-mal mit Kommissar Glockner. Nämlich zum ersten Mal, um ihn über das Falschgeld, das Jürgen Andresen gefunden hat, zu informieren. Dann nach dem Treffen mit Ferdinand Marker vor dem Gloria-Kino, um Glockner den Unterschlupf der Ledertypen anzuzeigen. Ich gehe mal davon aus, dass Tarzan wahrscheinlich auch mit dem Polizeipräsidium telefoniert hat, nachdem er und Gabi bei der Wertbankfiliale von Marka mit der Waffe bedroht wurden. Und natürlich nochmal, nachdem er den Überfall auf Direktor Hähne mit angehört hat. Welche Verbrechen wurden begangen? Da kommt hier mal wieder eine ganze Latte zusammen. Starten wir mal mit den Ledertypen. Da haben wir Sachbeschädigung bzw. Vandalismus im Zug und beim Autoantennenknicken, Körperverletzung, Raub, Verletzung des Briefgeheimnisses, eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit, Fahren ohne Helm und am Ende wahrscheinlich Beihilfe zur Entführung. Der Chef der Ledertypen, Kowalczyk, dem würde ich zur Last legen, Anstiftung zu Raub, Entführung und Körperverletzung, Bankeinbruch, dann wahrscheinlich keine Erpressung an Göbel, sondern dann eher Mitwisserschaft bzw. Mittäterschaft bei der Falschmünzerei und versuchte Inverkehrbringung von Falschgeld. Bei Göbel Falschmünzerei, Entführung und Bankeinbruch und Ferdinand Marker Falschmünzerei und ich nehme mal an, illegaler Waffenbesitz, denn die Waffe, mit der er da vor der Wertbankfiliale auf Gabi und Tarzan gezielt hat, ob er die legal besitzt, weiß ich nicht. Und wenn, wird er mit Sicherheit nicht das Recht haben, die einfach mit sich zu führen. Und bei Tarzan kommt mal wieder der obligatorische Hausfriedensbruch zum Tragen, denn einfach so in die Fälscherwerkstatt eindringen, selbst wenn da der Schlüssel steckt, er hat in diesem Haus nichts verloren.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, was Marker denn mit seinem Anruf beim Fundbüro bezweckt hat. Hat er irgendwie gemerkt, dass Tarzan ihn reinlegen will und wollte sich vergewissern, ob wirklich 2000 Mark abgegeben worden sind? Und angenommen, Kommissar Glockner wäre schnell genug gewesen und hätte den Leiter des Fundbüros verständigt und er hätte ja gesagt, wäre Marker dann hingegangen und hätte das Geld abgeholt? Auf den Scheinen sind wahrscheinlich seine Fingerabdrücke und er ist ja vorbestraft. Das heißt, die Polizei kennt diese und wird dann feststellen können, nach wem sie fahnden müssen. Wollte er dieser Gefahr begegnen? Aber ist die Gefahr nicht sehr hoch, dass er grundsätzlich immer in eine Falle läuft, wenn er zum Fundbüro geht? Denn selbst wenn Tarzan das Geld nicht gefunden hätte, sondern irgendein anderer ehrlicher Finder, der vielleicht gar nicht gemerkt hätte, dass es Falschgeld ist, dann hätte auf dem Fundbüro doch bestimmt jemand das Geld gezählt und dann wäre es vielleicht diesem Mitarbeiter aufgefallen, dass es Falschgeld ist und dann hätte der die Polizei verständigt.
Warum kann Marker überhaupt ein Bündel 100-Markscheine verlieren? Warum hat er so viel Falschgeld bei sich? Eigentlich ist er doch dafür zuständig, das Papier und die Maschinen zu beschaffen. Und die Inumlaufbringung soll doch über den Hehler, Leihkauf und im Ausland stattfinden. Geht es Marker hier überhaupt gar nicht darum, das Falschgeld in Umlauf zu bringen, sondern will er einfach nur einkaufen gehen? Also es geht ihm darum, einen Wert für sein Falschgeld mit nach Hause zu nehmen? Und zu dem Bankraub mit Supertrick, kann Kowalczyk eigentlich davon ausgehen, dass er seine falsche Million 1:1 umtauschen kann? Dazu muss er doch davon ausgehen, dass im Keller der Wertbankfiliale genau 1 Million in 100er-Scheinen rumliegt. Laut Buch hat er die Information, dass besonders viel Bargeld dort lagert, weil eine große Firma die Weihnachtsgratifikationen für ihre Mitarbeiter in nächster Zeit dort auszahlen muss. Aber weiß er, ob die wirklich in 100-Markscheinen gestückelt sind? Wenn er Pech hat, kommt er jetzt hin und findet nur 300.000 Mark in 100ern vor und alles andere in 50ern oder 20ern. Dann kann er mit der Hälfte von seinem Falschgeld wieder abziehen.
Was ich mich noch gefragt habe, und das leitet auch schon gleich über in unsere Kategorie Ginge das heute noch, ist, hat Kowalskis Plan, also dieser Bankraub mit Supertrick, Aussicht auf Erfolg? Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, was Direktor Hähne anordnen würde. Gehen wir mal davon aus, dass die Verbrecher nicht von Kommissar Glockner an der Bank verhaftet worden wären und Hähne hätte in den Tresor reingeschaut und gesehen, das sieht ja alles unverändert aus. Das Geld wird höchstwahrscheinlich gebündelt, nach Werten sortiert, aufgeschichtet, im Tresorraum gelagert sein. Wenn es Direktor Hähne also reicht, die Anzahl der Bündel zu zählen, dann könnte Kowalskis Plan kurzzeitig aufgehen. Wenn Direktor Hähne aber anordnet, dass man das Geld in den Bündeln auch zählt, dann glaube ich, ist es recht unwahrscheinlich, denn wir müssen ja 10.000 falsche Hunderter haben. Und wenn die auch noch hintereinander gezählt werden, dann wird es wohl einem der Mitarbeiter wahrscheinlich auffallen, dass zwei Scheine zum Beispiel mit NE beginnen und dann wird er sich die Seriennummer genauer anschauen und dann wird sehr schnell auffallen, das ist Falschgeld. Da glaube ich also, das wird eher nicht funktionieren. Heutzutage, glaube ich, geht das gar nicht, denn es gibt ja elektronische Geldzählmaschinen und die werden mit Sicherheit auch feststellen können, ob das Geld echt oder falsch ist, Wasserzeichen erkennen, wahrscheinlich sogar die Seriennummer lesen können. Und wenn dann ein Mitarbeiter in den Tresorraum geht und hat so ein Gerät, nehmen wir mal an, es wäre ein Handgerät, wie es in Supermarktkassen üblich ist, und lässt da die Scheine durchlaufen, dann wird sehr schnell klar, das ist Falschgeld. Das geht also nicht mehr. Aber wenn wir jetzt mal 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft denken und uns einen Banktresor vorstellen, der vollautomatisch und voll robotisiert ist und da geht überhaupt gar kein Mensch rein, dann glaube ich, könnte es fast schon wieder funktionieren. Denn dann würde ja der Direktor oben in seinem Büro sitzen, würde den Softwarebefehl nach unten senden, bitte Banktresorinhalt überprüfen. Dann arbeiten die Maschinen dort, schicken das durch alle möglichen Gerätschaften und melden wieder über Software nach oben, alles in Ordnung. Und wenn Kowalski jetzt einen EDV-Spezialisten in seiner Bande hat, dann könnte er ja während des Bankraubs doch die Software so verändern, dass die einfach bei der nächsten Überprüfung meldet, alles ist okay. Dann würde kurzzeitig der Plan klappen, bis halt der Erste einen größeren Batzen Geld wirklich physisch haben will, denn dann wird irgendwann doch auffallen, dass es Falschgeld ist. Aber zumindest einen Zeitgewinn könnte er damit wohl erreichen.
Wobei ich denke, dass wenn Kowalski da einen EDV-Spezialisten hat, der das für ihn bewerkstelligen könnte, dann braucht er auch nicht mehr den Umweg gehen, Falschgeld zu drucken, das auszutauschen und da irgendwie die Überprüfung zu hacken. Dann kann er sich auch gleich irgendein Kryptowährungskonto hacken und braucht sich überhaupt nicht mehr mit der Herstellung von Falschgeld zu belasten.
Die Spezialkategorie Falschgeld. Über die Herstellungsmethode erfahren wir hier recht viel. Es ist eine Klein-Offset-Druckmaschine. Wir wissen, dass die Bögen Papier auf einer Schneidemaschine auf die richtige Größe geschnitten werden. Und besonders die Alterungsmatte fand ich hier sehr interessant. Die Ganoven sind hier also gut ausgerüstet. Auch die Verteilungsmethodik wird uns hier nahegebracht. Zum einen haben wir den Standardverteilungsweg über einen Geldhehler, der hier nicht beschritten werden kann, weil der Geldhehler ja gestorben ist. Und der eigentliche Weg ist der Bankraub mit Supertrick, also der Austausch echtes Geld, Falschgeld, in einem vorgetäuschten Bankraub bzw. in einem vorgetäuschten Rücktritt von einem Bankraub. Der Umtauschkurs ist hier jetzt 1:5, wenn man über den Geldhehler ginge, und in dem Bankraub ein 1:1, wenn wir davon ausgehen, dass die Falschmünzer wirklich 1 Million in echten Hunderterscheinen dort im Tresor antreffen. Das Risiko ist jetzt bei der Übergabe an den Geldhehler recht gering. Es müssen sich ja nur zwei Ganoven kurz treffen, einen Koffer übergeben und dann gehen sie getrennter Wege. Bei dem Bankraub ist das Risiko deutlich höher, denn es müssen ja mehrere Leute entführt werden. Der Einbruch in die Bank muss vonstatten gehen. Das echte Geld muss raustransportiert werden. Das Falsche muss so drapiert werden, dass es aussieht, als wäre gar nichts geschehen. Das kostet alles Zeit, aber ich denke, das ist wohl in einer Nacht gut machbar. Und für den fünffachen Gewinn, für die Ganoven natürlich auch die deutlich lohnenswertere Alternative.
Dann wollen wir uns jetzt noch ein paar ähnliche Folgen anschauen. Hier drängt sich natürlich erstmal die Parallele zu Captain Blitz und die schwarze Hand, die wir in der letzten Folge besprochen haben, auf. In beiden Fällen wird das Falschgeld auf einer Offset-Druckmaschine hergestellt. Wir haben in beiden Fällen einen Künstler als Graveur, der sich darin verwirklicht, dass er das Kleingedruckte verändert, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 1 Jahr bestraft, gegenüber wird nicht bestraft. Beide Fälschungen sind so gut, dass laut Buchaussage auch ein krummer Nennwert nicht auffallen würde. In der schwarzen Hand hat der Direktor des Museums ja einen 23-Markschein gedruckt. Und hier erfahren wir im Buch auch, dass die Fälschungen so gut wären, dass ohne weiteres auch ein 750-Markschein mit dem Porträt des nächsten Bundeskanzlers anstandslos angenommen würde. Das Falschgeld soll in beiden Fällen in Umlauf gebracht werden im Ausland, und zwar mit dem Umtauschkurs 1:5. Hier erfahren wir es im Hörspiel direkt. Und bei der schwarzen Hand wurde dieser Umtauschkurs ja im kleinen Kriminallexikon erwähnt. Und in beiden Fällen ist es nun auch so, dass nur die Hälfte unserer Bande den Showdown miterlebt. Bei Captain Blitz war es ja so, dass nur Captain Blitz und Matti in der Druckerei dabei sind. Und auch hier haben wir nur Tarzan und Willi, die am Ende die Verhaftung miterleben. Karl verabschiedet sich schon so gegen Mitte des Hörspiels. Seine letzte Szene ist, als er Ferdinand Marker in der Verbrecherkartei erkennt. Und die letzte Szene von Gabi ist der Überfall oder die Bedrohung durch Marker in der Wertbankfiliale. Das TKKG-Buch und auch das Hörspiel sind ja deutlich vor dem Captain Blitz-Hörspiel entstanden. Es bleibt also die Frage, ob sich der Autor von Captain Blitz hier hat inspirieren lassen.
Ein Hörspiel, das bezüglich der Verteilungsmethodik ähnlich zu den Fallschmissern hier ist, wären die Knickerbockerbande, wenn die Turmuhr 13 schlägt. Dort gibt es sogar mehrere Bankeinbrüche, die zeitgleich stattfinden. Und es sieht so aus, als ob nichts aus den entsprechenden Tresoren gestohlen worden wäre. Es stellt sich im Lauf der Geschichte heraus, dass ein Hypnotiseur mehrere Menschen so hypnotisiert hat, dass auf ein Signal hin, nämlich wenn besagte Turmuhr 13 mal schlägt, diese alle losziehen und in eine bestimmte Bank einbrechen. Daneben gibt es auch noch eine weitere Verteilungsmethode für Falschgeld, die werden wir in der nächsten Podcast-Episode aber erst besprechen.
Eine Parallele zu der lustigen Alterungsmatte hier in diesem Hörspiel sehe ich in dem Hörspiel Das geheime Parfüm aus der 3-Ausrufezeichen-Serie. Dort entwickelt ein ehemaliger Apotheker nämlich ein spezielles Parfüm namens Blütenzauber, das nach altem, modrigem Papier riecht. Und damit behandelt er sein Falschgeld, um es gebraucht wirken zu lassen. Das scheint auch relativ sinnvoll zu sein. Wir erinnern uns ja noch, in der Captain Blitz-Folge ist der falsche Zehner unter anderem dadurch aufgefallen, dass er zu neu wirkte. Die Doppelbedeutung des Wortes Blüten, so wie hier in dem Parfüm Blütenzauber, wird uns übrigens auch im nächsten Podcast nochmal begegnen.
Eine letzte Folge, die in dem Fall ähnlich zu dem Wort Falschmünzer ist, wären die Funkfüchse Automatenknacker am Werk. Dort geht es nämlich wirklich um Falschmünzerei, also wirklich um Hartgeld. Und nicht wie sonst in allen Falschmünzerfolgen, die wir sonst noch kennen, um Blüten, also um Scheine. Eine Jugendbande lässt sich dort Metallscheiben herstellen, die Größe und Gewicht von 1, 2 und 5 Markstücken haben. Sie wollen aber keine Leute übers Ohr hauen, sondern nur Automaten, die am Wegesrand stehen. In den Automaten sind so Kleinigkeiten drin, die man kaufen kann, wie kleines Fläschchen Parfüm, eine Cola-Dose oder Schokolade. Und der Plan der Bande sieht vor, des Nachts diverse Automaten zu leeren oder, wie man es damals gesagt hat, die dortigen Waren zu ziehen.
Kommen wir zum Fazit. Die Falschmünzer vom Mäuseweg sind eine Folge, an die ich keine bewussten Kindheitserinnerungen habe. Es ist eine Folge, in der einige lustige Sprüche vorkommen. Ich finde sie nicht schlecht, aber irgendwie habe ich auch keine besondere Bindung zu ihr. Sie landet normalerweise nicht aktiv in meinem Player. Die Folge tut nicht weh, sie ist aber auch kein Highlight. Für mich ist sie einfach nur neutral.
Ich finde die Folge sehr ideenreich. Tarzans List mit dem Fundbüro fand ich echt pfiffig. Und auch die Idee, dass wir Falschgeld gegen echtes Geld in einem vorgetäuschten Bankraub austauschen, finde ich durchaus originell. Auch ist die Folge sehr lehrreich, denn wir erfahren einiges darüber, wie Falschgeld hergestellt wird, wie man echtes Geld von Falschgeld unterscheidet und wie verbreitet Falschgeld ist. Mir gefallen die Geräuschdetails. Wir haben in der einen Szene ja schon gesagt, dass Tarzan sich eine Jacke anzieht, man hört den Reißverschluss. Das ist mir jahrzehntelang nicht aufgefallen, genauso wenig wie das Papierrascheln, wenn Kowalski den Brief von Goebel vorliest. Das finde ich immer gut gemacht. Auch die Szene mit der Besenkammer, dass man über Schnee geht, fand ich richtig amüsant. Mir gefallen solche Dinge immer gut, die ich nach vielen Jahren das erste Mal feststelle, wenn ich länger drüber nachdenke. Denn das bedeutet ja irgendwie, dass Hörspiele nie alt werden und da werden bestimmt noch die ein oder anderen Dinge schlummern, die ich bis jetzt immer noch nicht bemerkt habe. In den meisten Szenen sind auch TKKG oder zumindest Teile davon dabei. Das gefällt mir immer sehr gut und die beiden Szenen ohne TKKG sind sehr kurz gehalten. Ein bisschen schade fand ich, dass Karl eine so kleine Rolle hat. Er wurde ja im Lauf meiner Kindheit immer mehr mein Lieblingscharakter. Ich finde, es ist eine recht gute Folge für die Anfangszeit. Ich höre sie auch recht gerne. Deshalb von mir einen Daumen auf etwa 10 bis 11 Uhr. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode schließen wir den Themenblock Falschgeld ab. Wir besprechen ein Hörspiel der Reihe 5 Freunde. Bis in 4 Wochen.